Ja, liebe Gemeinde, Gottes Wort ist wirklich spannend. Und heute Morgen hat er schon einige Sachen zu uns gesagt, uns aufs Herz gelegt. Und ich bin auch da gespannt, wie der ein oder andere etwas von dem mitnehmen darf, das Gott vorbereitet hat, auch für dich heute Morgen. Und was er einfach dir mitgeben möchte, dafür möchte ich auch noch beten. Jesus, komm du jetzt mit deinem Geist und lauf durch die Reihen hier und auch hinaus über die Plätze und Ländern, Herr, dort, wo auch immer jetzt dein Wort gehört wird, Herr, die Leute am Stream oder Herr, dort, wo sie einfach gerade sitzen und es später vielleicht nachhören, dass es ein Segen sein darf und wird für ihr Leben, dass sie gut vorbereitet sind für das, was kommt und was du geplant hast für ihr Leben, um dir mit Freude und vollem Eifer nachzufolgen. Amen. Wir kommen so langsam ja zum Schluss in dem Kapitel 4 vom ersten Petrusbrief. Auch dadurch, dass es nur 5 Kapitel hat, der recht kurze Brief, geht es da so langsam dem Ende entgegen. Und dieser Brief spricht ja, ist ein Lehrbrief, spricht in die Endzeit hinein. In eine Zeit, wo Gott uns vorbereiten möchte, dass wir nicht einfach so drauf loslaufen und Sachen treffen, wir sagen, oh, was ist jetzt passiert, sondern Gottes Wort spricht auch da schon prophetisch, damit wir wissen dürfen, wow, Gott hat alles in seiner Hand, er hält es fest, auch wenn es für uns manchmal sehr schwierig aussieht. Und ich dachte, ich lese uns mal die Passage vor in 1. Petrus Kapitel 4, ab Vers 12 bis Vers 19. Es ist an manchen Stellen gar nicht so einfach. Und ich muss sagen, wenn die Bibel nicht einfach zu lesen ist, ist für mich immer besonders herausfordernd und spannend, mal nachzulesen, was meint die Bibel. Ich habe einen Freund, der ist wirklich gläubiger Moslem und wir tauschen uns immer wieder aus, was im Koran steht und was ich aus der Bibel so weiß. Und da stellen wir fest, dass viele Geschichten, die er so aus dem Koran kennt, die Bibel einiges präziser aus Erfahrungen und Erlebnissen heraus schildert. Ja, wir haben jetzt diese Woche über das Schärflein der Witwe gesprochen zum Beispiel, wo er gesagt hat, ja, im Koran, da muss man etwas spenden und geben und die viel haben, für die ist es gar nicht so viel, was sie eigentlich geben, als sie die wenig haben. Er hat gesagt, da hat Jesus eine tolle Begebenheit wiedergespiegelt in seinem Wort, ja, und habe ihm dann die Geschichte von der Witwe und dem Schärflein erzählt. Und so ist die Bibel eigentlich so präzise für unseren Alltag und so konkret auch, dass wir wissen dürfen, Gott hat so viele Umstände, die kommen können, in seinem Wort schon reingepackt, dass er auch für das, was die Zukunft bringt, uns vorbereiten will. Das finde ich enorm. Und ich lese es mal, da heißt es, passt vielleicht ganz gut, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden. Also wahrscheinlich war der Text so von Luther für den heutigen Tag gedacht. Aber ja, lasst euch durch die Hitze nicht befremden. Wir kommen da gleich noch drauf. Die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Aber freut euch, dass ihr mit Christus manches leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne, also Glückseligkeit haben dürft. Also etwas, was richtig schön ist. Also so Yippie-mäßig. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Wow, krass. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein falsches Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schmähe er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die das Evangelium Gottes nicht glauben? Da hat er richtig Sorge um die Leute. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Also ihr seht schon, hier steckt, wow, einiges drin. Und ich bin da schon richtig gespannt, wie es auch euch geht an der Stelle. Also diese Hitze kann man auch anders übersetzen. Ich habe das mal in der Hoffnung für alle rausgenommen. Da heißt es, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen. Also dort, wenn man als Christ seinen Glauben bekennt, Gottes Wort ernst nimmt und andere dafür überhaupt gar kein Verständnis haben, weil sie gar nicht verstehen, was da so wertvoll sein soll, was einen Menschen bewegen kann, sein ganzes Leben nach dem Wort Gottes auszurichten, das ist doch eigentlich Blödsinn in manchen Augen. Aber da ist auch das, was Regina heute Morgen schon gesagt hat, enorm wichtig. Wenn wir den Autor kennenlernen, der das geschrieben hat, dann wird es total klar. Dann sagst du, hey, was steht da noch drin für mich? Aber wenn man ihn nicht kennt, dann ist es, man sagt ja gerne ein Buch mit 7 Siegel. Und dann ist es sehr unverständlich und manches Mal auch sehr anstößig, ja ärgerlich, was da drin steht. Von daher ist es ganz wichtig, den Autor kennenzulernen. Und dafür sollte heute Morgen auch dieser Text gelten. Weil dann heißt es, freut euch viel mehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Also es wird ein Kommen Jesu wiedergeben. Moderne Menschen denken allerdings, sie haben heute schon ein Recht darauf, glücklich zu sein, gesund zu sein, Wohlstand zu haben und immer Frieden. Dass wenn man freitagabends von der Arbeit heimkommt, dann darf man einfach die Füße hochlegen, weil man hat ja ein Recht dazu, dass es einem jetzt gut gehen darf. Also hier sehen wir, dass Jesus auch schon, und da nehme ich euch in den nächsten Vers rein, Johannes 16, Vers 23, schon was anders gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dies habe ich mit euch geredet. Das heißt, ich habe schon viel mit euch drüber geredet, was mit diesem Wohlstand, dem Frieden, mit allem zu tun hat, damit ihr in mir Frieden habt. Das heißt, wir haben eine Verheißung, jeder Einzelne von uns in Jesus Christus wahren Frieden zu haben. Und er sagt dann aber, in der Welt habt ihr wisst Bescheid. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus wirklich genau. Aber er ermutigt uns, dass wir Frieden haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist sein großes Ziel. Auch dort, wo wir Angst kriegen könnten, uns an Jesus festzuhalten. Und es kommt Angst. Das ist ganz auch für Christen, auch bei mir. Da kommt auf einmal Angst. Und dann dürfen wir uns an Jesus erinnern. Wo haben wir Frieden? In Jesus haben wir Frieden. In der Welt wird es immer wieder Angst geben, aber in ihm werden wir enorm einen Frieden haben, den die Welt nicht geben kann. Nicht ein Waffenstillstand. Naja, jetzt warten wir mal wieder mit dem Beschießen, sondern echten Frieden gibt es bei Jesus. Und so wissen wir auch, dass es in der Welt Drangsal, also Beschwernis, Hitze, wie auch immer man das nennen möchte. Und diese Hitze, ich finde Luther cool, deshalb habe ich es auch mit reingenommen, er hat an etwas gedacht, wo Jesus schon gesagt hat, dass wir geläutert werden durchs Feuer. Ja? Also ein Feuer läutert ja. Und deshalb hat er hier Hitze übersetzt. Ich habe da mal nachgeguckt. Der hat einfach ein Feeling für Übersetzen gehabt, was ich jetzt nicht so habe. Aber er kann das so richtig gut. Also ich fand unglaublich, wie der Geist Gottes in diesem Mann gewirkt hat, Griechisch und Hebräisch in deutsche Sprache zu übertragen, die bis heute sehr viele Vielschichtigkeiten noch enthält, wenn man sich so damit auseinandersetzt. Das heißt also, die ersten Gemeinden, die hier auch Paulus, also wir sind im Petrusbrief, aber die Paulus auch gegründet hat damals, werden auch gewarnt vor dieser Anfechtung, dieser Hitze, dieser Trübsal, wie es Paulus sagt. Und Apostelgeschichte 14, Vers 22, als sie so unterwegs waren und Gemeinden gegründet haben, da spricht er auch diese jungen Christen nochmal an. Da heißt es, dort stärkten sie junge Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben fest zu bleiben. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch Leid und Verfolgung. Der Weg in Gottes Reich führt durch Leid und Verfolgung. Hey, das war damals schon so und das ist auch heute noch so. Vielleicht sagt der ein oder andere, Alexander, von was redest du hier denn? Also ich habe keine Verfolgung, hier gibt es keine Verfolgung. Und vielleicht spürt der ein oder andere diese Verfolgung noch nicht. Aber ich wurde in der Vorbereitung an ein Bild erinnert im Alten Testament. Da hat einer ein großes Schiff gebaut. Und alle haben gesagt, du hast ja einen an der Klatsche. Was willst du mit so einem Schiff? Der konnte nicht mal testen, ob das schwimmt, weil es Gott zu ihm gesagt hat. Und er hat die Arche gebaut und die Arche wurde zur Rettung für Mensch und Tier. Und so ist es, soll es hier auch sein, dass wir uns das bewusst machen, wenn Gott es spricht, dass es kommt, bereitet er uns vor. Er droht nicht, sondern er lässt uns schon wissen, dass wir gut vorbereitet sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so in Prüfungen musst. Also Dorina macht gerade Abi und die lernt und lernt. Warum? Sie bereitet sich vor. Sie sagt nicht, naja, da wird schon kommen, was ich weiß. Sondern sie versucht in ganzen Fächern all das durchzulesen, nochmal, was drankommen kann. Prüfungsrelevante Sachen. Und hier dieser erste Petrusbrief hat prüfungsrelevante Sachen für die Zukunft, wenn wir in die Herrlichkeit Gottes rein wollen. Deshalb ist es so wichtig für uns. Und da heißt es dort, sie stärkt denn eben die jungen Christen. Ja, Probleme, die unseren Glauben prüfen, kommen da. Herausforderungen, die uns vielleicht auch manches Mal den letzten Nerv kosten und sogar Anfeindungen, dass man sagt, hey, ich mag dich nicht oder du bist verkehrt. Diese Vorstellung, ein Leben oder mein Leben ohne Leid und deshalb werde ich Christ, die finden wir in Gottes Worten nicht bestätigt. Aber wir finden bestätigt, dass wir an seiner Seite einen Frieden bekommen, den es nirgends anders gibt. Einen Herrn, der dir und mir hilft. Und ich muss sagen, ich brauche diesen Herrn. Ich bin so froh, dass ich ihn habe in meinem Leben, dass ich beten kann, dass ich zu ihm komme, zu jeder Zeit. Wir müssen nicht auf Sonntagmorgen warten. Ja, im Alten Testament muss man in den Tempel laufen, um zu opfern. Gott sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen und dass wir überall ihm begegnen können. Und diese Sehnsucht nach diesem Frieden, der ist gut und gesund. Im Alten Testament läuft er unter Shalom. Das ist nicht nur einfach so ein Frieden, sondern es ist ein wirkliches Wohlbefinden, ein tiefer Friede, auch in schwierigen Umständen. Und da möchte er, dass wir reinkommen dürfen, auch bei Leid. Und ich lese ja gern Biografien. Und ich bin immer sehr verwundert, was Menschen an der Seite Jesu alles aushalten können und ihm dennoch vertrauen. Die Frau zu verlieren, die Kinder zu verlieren, allein dazustehen und dennoch an ihm festzuhalten, Kirchenlieder zu schreiben, die heute vielleicht nicht mehr so bekannt sind oder modern, aber auch da festzuhalten und sagen, ich bleibe an seinem Wort. Und sagen können, freut euch viel mehr, Vers 13, darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Das heißt also, das Leiden für Christus ist eine Auszeichnung. Es zeichnet dich aus, dass du zu Jesus Christus dazugehörst. Ja, es ist eine Echtheit, ein Prädikat für dich. Und an der Stelle, an denen ich Kompromisse mache, da spürt man das nicht. Wo alles so auch geht, was andere machen, da wird es nicht durchdringen. Aber an den Punkten, wo ich weiß, hier mache ich keine Kompromisse, hier halte ich mich an Gottes Wort, da wird es spürbar werden. Auch heute schon, weil die Welt stößt sich immer an dem, was Gott an Gutem für uns vorbereitet hat. Das ist einfach so. Wenn wir uns darüber freuen können, was Jesus für uns getan hat, egal was es uns kostet, werden wir uns durchs Verheißen danach noch mehr freuen, als wir uns hier je freuen können, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Fangen wir heute an, Jesus in das Zentrum unseres Lebens zu nehmen, ihn reinzunehmen, sagen, ich möchte diesen Frieden, dieses ganz andere, das nicht von dieser Welt ist. Dann brauche ich keine Angst mehr haben vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit oder vor Dinge, die mir vielleicht über den Kopf wachsen wollen. Unfälle, andere Dinge. In Vers 14 heißt es, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Machen wir das eigentlich? Kennen wir das? dieses Bekenntnis, das angefochten wird? Wenn nicht, warum eigentlich nicht? Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit auf euch ruht. Also wenn das nicht passiert, müssen wir uns eigentlich überlegen, warum passiert das nicht? Und nicht beten, oh Herr, schenk, dass es nicht passiert. Weil sonst könnten wir auf dem Holzweg sein. Zumindest hier, nach unserem Wort, das wir miteinander anschauen. Gottes Wort ernst zu nehmen, kann heftig sein, auf der anderen Seite aber glückselig machen. Es kann schmerzhaft sein, uns aber einen echten Frieden bringen. Da steckt irgendwie was total Verrücktes dahinter und das fand ich spannend. Es wäre schlechter, wenn uns das nämlich nicht passiert. Da fehlt dann das Gütesiegel. Wenn Leute immer alles gut finden, was du im Wort Gottes tust und da rausliest, dann prüf nochmal nach, ob das mit dem Geist dieser Welt passen kann. Nach Gottes Wort hier zumindest nicht. 1. Petrus 4, Vers 14 heißt es, in der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wenn er auf uns ruht, dann werden wir einen Unterschied machen. Der Heilige Geist muss in unserem Leben Wohnung genommen haben. Und ich habe gedacht, da ist mal gut, ein paar Punkte anzuschauen, weil es wirklich darum geht, Christ zu sein oder nicht, den Heiligen Geist zu haben oder nicht. Und das hat nichts mit Pfingstgemeinde zu tun, weil das hat was mit dem Bibel, mit der Bibel und dem Wort Gottes zu tun. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 12, finden wir das auch, als Paulus noch so rumlief durch die Gemeinden, trifft er da auf ein paar Jünger. Ja, ich lese mal Kapitel 19, Vers 1 bis 3. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasische Hochland und kam nach Ephesus. Da traf er einige Jünger. Er fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir wissen noch nicht einmal und haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt oder anders übersetzt, dass er schon gekommen ist. Welche Taufe habt ihr denn empfangen, wollte Paulus wissen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Das heißt, diese Wegkehr von der Sünde und Hinkehr zu Gott haben die gemacht. Das war ihnen absolut wichtig. Es ging auch nicht in erster Linie um eine Gemeindezugehörigkeit. Der Paulus hat nicht gefragt, hey, seid ihr da in der richtigen Gemeinde oder wo geht ihr denn hin? Das war ihm nicht wichtig. Ihm war nur wichtig, habt ihr den Heiligen Geist empfangen oder nicht? Und wenn du in deinem Leben noch nie gehört hast, dass so etwas wichtig ist, dann ist gut, dass wir da heute miteinander drüber sprechen. Denn es entscheidet über das ewige Leben oder nicht. In Vers 6 heißt es dann, als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und sprachen prophetisch. Da kam der Geist Gottes in das Leben hinein. Und wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, wird es immer Auswirkungen haben. Sie haben damals noch keinen Schimmer gehabt davon, von dem Heiligen Geist, weil Johannes und über die Taufe des Johannes was anderes im Fokus stand. Aber wir sehen hier, wir dürfen in unserem Glaubensleben nicht stehen bleiben am ersten Schritt, sondern es geht weiter. Es geht weiter. Der gleiche Paulus sagt in Römer 8, Vers 9, dass die Menschen ohne den Heiligen Geist nicht gläubig sind. Ist nicht möglich. Da heißt es, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, also dem Alten, sondern unter dem Einfluss des Geistes. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er nicht zu ihm, sagt die Bibel. Es ist also nicht so die Metallic-Lackierung an deinem Christsein, den Heiligen Geist zu haben oder nicht, sondern es ist essentiell. Es ist vielmehr to be or not to be. That's the question. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Das hat Shakespeare schon in Hamlet gesagt. Und es gilt hier noch viel mehr mit dem Heiligen Geist. Bist du mit ihm? Hast du ihn empfangen? Wenn nicht, geh hier nicht raus, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist enorm entscheidend, zu Jesus zu gehören. Ohne den Heiligen Geist sind wir nicht mit Jesus. Epheser 1, Vers 13 bis 14 heißt es, ich habe da die neue evangelistische Übersetzung genommen, wie selbstverständlich der Geist Gottes zu uns gehört. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Errettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. So stark gehört es in unser geistliches Leben. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Seht ihr, diesen Geist Gottes zu haben, ist wichtig. Pflege das. Lebe auch mit diesem Geist Gottes in deinem Alltag. Und es gilt jedem geistlichen Menschen. Es ist die Anzahlung. Die Anzahlung, die Garantie für dein ewiges Leben. So ist es also wichtig. Und was bedeutet es dann? Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann wird er in uns wirken. Und wie sieht man sowas? Es muss eine Auswirkung haben, und zwar dieses Drängen in deinem Leben, Gottes Wort tun zu wollen, nicht zu müssen. Es ist nicht zu müssen. Das ist kein Knechten, das dann heißt, oh, jetzt muss ich es tun. Oh, der Heilige Geist, der drängt mich, ich muss es tun. Gar nicht. Sondern es ist ein Fragen. Herr, was möchtest du in meinem Leben an Segen, an Gutem wirken? Das wirkt der Heilige Geist. Das andere ist die Knechtschaft des Gesetzes. Da möchte der Geist rausführen und hinein in eine Nachfolge, die dir Freude macht. Also wenn du in einer ehelichen Beziehung bist, ich nehme das gern mal so als ein Beispiel, und du sagst, okay, jetzt muss ich meine Frau wieder glücklich machen. Wie mache ich's? Ach, mein Kollege hat erzählt, hat einen Strauß Blumen mitgebracht, mache ich jetzt auch. Tipp, ist grundsätzlich nicht schlecht. Die Einstellung, aber ganz entscheidend, Frauen können sowas merken mit der Zeit. Wenn sie dann immer wieder das grüne Zeug, das bunte um die Ohren kriegen und das Herz nicht dabei ist, ist es nicht viel wert. Aber ein Blumenstrauß von Herzen gepflückt auf einer Wiese, völlig kostenfrei, kann viel mehr bedeuten. Und so ist es auch hier mit dem, was der Geist Gottes uns sagen möchte, die Freude in sich zu haben, nach Gottes Willen zu leben, dieses Drängen, ist der freiwillige Blumenstrauß. Ist das dem anderen zu geben aus Liebe und nicht, was muss ich jetzt wieder tun? Oh, letztes Mal war es ein Ring, jetzt muss es ein Diamant sein. Nach dem Diamant, dann kommt was weiß ich was, Ohrgehänge oder keine Ahnung. Es geht nicht um diese Dinge, sondern es geht um dein Herz. Und Gott sieht in unser Herz. Er sieht, wie wir es meinen. Und er weiß, ob wir auf gutem Wege sind oder auf schlechtem Wege. Woher weiß ich, ob ich den Heiligen Geist habe? Ein Indiz und wahrscheinlich das Stärkste für den Heiligen Geist ist die Früchte, die er wirkt. Galater 5, Vers 22 und 23, da sieht man vielleicht dann sofort, okay, bin ich wirklich auf diesem Weg mit der Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Treue und auch Enthaltsamkeit? Sind es die Dinge, die mich bewegen, wo ich sage, Herr, darin möchte ich wachsen? Ich muss sagen, ich möchte es, aber mir gelingt es nicht so oft. Ich habe gestern, bevor wir uns mit den Rangern getroffen haben, meine Tochter wirklich, wirklich ungerecht behandelt. War total Mist von mir. Und wisst ihr, ich war so im Zorn drin, dass ich es noch nicht mal eingesehen hatte, als Rabea gesagt hat, du hast nicht recht. Raphael gesagt hat, du hast nicht recht. Warum? Weil ich es nicht mehr hören konnte. Ich habe es nicht gehört, was Raphael mir gesagt hat. Das gibt es auch in mir. Und da habe ich gedacht, wow, es ist ja übel. Da kommt ja überhaupt nicht irgendwas von der Frucht Gottes in meinem Leben durch. Was ich will, dass es Gott verherrlicht. Ich hätte einen ganzen Familienstreit vermeiden können. Und ich fand so richtig gut, dass wir und auch an den Stellen, wo vielleicht andere Anteile drin waren, dass wir trotzdem den Weg gefunden haben, wieder aufeinander zuzugehen. Und wisst ihr, wenn man sich so richtig streitet und merkt, es kommt Versöhnung wieder rein, dann merkt man, man kommt wieder auf eine richtige Spur, stimmt's? Man hat einen echt Mistweg verlassen und darf wieder auf festen Grund kommen. Weil wenn du in dem drin bleibst, es wird nur schlimmer. Es wird nie besser. Es wird nur schlimmer. Und als wir dann abends dann irgendwann nochmal Zeit hatten, Rabea und ich, da habe ich zu Rabea gesagt, Mensch, wie kann ich sowas eigentlich vermeiden? Und dann musste ich an meine eigene Predigt dann denken von heute Morgen. Ich sage, Mensch, Alexander, ich einfach das tun müssen, was du für die Predigt vorbereitest. Und da sehen wir schon mal, hey, das ist echt herausfordernd. Aber ich kann eins sagen, Versöhnung so schnell wie möglich zu haben, ist immer das Beste, was uns passieren kann. Und das, davon spricht die Bibel. Davon spricht die Bibel. Und dann werden Früchte sichtbar. Weil wir werden nie perfekt sein. Nie. Das erwartet Gott nicht mal von uns. Aber wenn wir bereit sind, diese Früchte des Friedens, der Freude und selbst auch der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit, sie zu leben, im Sexuellen genauso wie im Zorn, es gibt verschiedene Bereiche, wo diese Dinge wichtig sind, dann sind wir auf dem Weg des Segens. Wenn wir das nicht machen, und sozusagen, naja, wir machen es mal, wie die Welt sagt. Jeder darf immer, wo er will, mit jedem, der auch will. Hat es nichts mit Enthaltsamkeit zu tun. Und da muss ich gar nicht sagen, ja, wo steht es denn, dass man vor der Ehe nicht miteinander schlafen soll und so weiter. Da muss ich ja gar nicht mehr suchen. Wenn ich die Früchte des Geistes in meinem Leben haben möchte, dann steht hier schon alles. Da brauche ich gar keine zweite Stelle, theoretisch. Es gibt noch mehr. Aber ich bräuchte keine zweite. Manche finden es immer so schwach belegt. Ich sage, wow, stärker kann man es nicht belegen, als dass Früchte des Geistes in unserem Leben sichtbar werden sollen. Und es gehört ja einfach hier mit dazu. Wenn es in dir drin ist, dann wird dein Fleisch dich immer wieder zu was anderem verführen wollen. Das gibt es und das erlebe auch ich. Aber wenn wir uns daran klammern und der Geist in uns leben darf und reden darf, wirst du immer wieder auf die richtige Bahn geführt werden. Und das ist die Gnade, die Gott schenkt. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Vers 14, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift oder verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit auf euch ruht wie ein Siegel. Wir haben das schon öfters mal jetzt angesprochen, gerade diese Heiligung. Kennen wir eigentlich noch diese 9 Früchte, die wir gerade angeschaut haben? Kriegen wir die zusammen? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Treue wird auch mit Glaube, kommt von Pistis, genau, Treue und Glaube. Selbstbeherrschung hat man es noch nicht, nee. Jetzt muss ich auch gucken, was wir noch nicht haben. Durcheinander ist es schwierig. Die Liebe war die erste, das hatte ich als erstes genommen. Wir sehen hier aber, ich nehme es nochmal mit rein, die Liebe, der Friede, die Freude, die Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Enthaltsamkeit. Hier sind Dinge, die wie ein Blumenstrauß aufgehen. Einen Tipp für deine Ehe in der kommenden Woche. Kauf doch deiner Frau einen Blumenstrauß mit 9 verschiedenen Blüten. Und sag ihr, welche Blume für was steht in der Frucht des Geistes. Wäre so ein Gedanke, der mir gerade kommt. Nicht als, so bin ich immer, kann ich drauf verlassen, sondern als Gedanke, ist das nicht ein schönes Ziel in unserer Beziehung? Vers 15, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Also ich finde es ganz interessant, bekannt war garantiert, dass man nicht morden soll und sicherlich wissen wir auch, dass wir nicht stehlen sollen. Aber der Petrus, der kommt dir mit der Sache, wo du sagst, was? Was? Sich nicht in fremde Sachen einmischen. Was ist das denn, hey, jemand umzubringen, ihn zu klauen und sich in fremde Sachen einzumischen? Das steht ja sonst nirgends. Aber der Petrus zeigt auf, wie wichtig so etwas ist, um auch Frieden halten zu können. Was hilft es denn, wenn man sich offensichtlich in fremde Sachen einmischt und meint damit vielleicht Segen zu sein, aber Zank fördert, Zwietracht, Streit und Feindschaft stiftet? Ihr Lieben, sich hier einzumischen in Sachen, die einem nichts mehr angehen, ist Sünde. Krass, oder? Ist echt Sünde. Sprüche 26, Vers 17 bringt ein schönes Bild dazu. Da heißt es, wer sich in Streit mischt, der ihn nichts angeht, packt einen, weiß es jemand auswendig, so super, gute Bibel, packt einen fremden Hund an den Ohren. Ja. Oder einen streunenden Hund an den Ohren. Das macht man besser nicht. Das könnte einem schmerzhaft zu Schaden kommen. Also ich finde, die Sprüche sind cool. Ja, die haben immer irgendwas. Man macht das nicht. Warum? Sich einzumischen bringt keinen Frieden. Und jemand am Ohr zu zwacken sowieso nicht. Vers 16, wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört und seinen Namen trägt. Ich weiß nicht, wann du zuletzt für Christus wirklich leiden musstest, als sein Zeuge für ihn. Ich weiß, dass es viele Geschichten gibt und Open Doors, und wenn wir die Sachen lesen, das sind immer sehr, sehr starke Dinge, die auch mein Herz bewegen. Und ich denke, Herr, da bin ich ja noch sehr weit davon weg. Aber es gibt Länder, und wir beten das gerade mit unseren Kindern durch. Es sind 20 Länder, also für 20 verschiedene Länder, die jetzt jeden Abend, wird da ein neuer Aufkleber, so ein Sticker haben die Kinder gekriegt, wo das die Fahne des Landes auf die Karte geklebt wird und dann ein Gebetsanliegen und ein Dank für die Christen dabei ist. Seit dem Tag mit Open Doors mit Kindern, da kann man das umsonst bestellen, kann ich jedem empfehlen, Kinder mit reinzunehmen, um einfach mal zu sehen, wie gut es uns hier geht und dass wir eine Berufung haben, für andere zu beten. Wie wichtig das ist, gerade auch für Christen, die leiden um seines Namens willen. Und wenn dann so einzelne Punkte kommen, ist es sehr bewegend. Ja, über die ganze Welt gestreut. Wir wissen da schon vom Verfolgungsindex, dass Nordkorea schon Jahre, seit es den fast gibt, eigentlich immer auf Platz 1 war. Ja, und über ein kommunistisch geführtes Land dann es auch sehr schnell in die muslimischen Länder geht, wo Verfolgung von Christen einfach an der Tagesordnung ist, wo Kinder ihre Eltern verlieren, weil sie an Jesus festhalten. Auf einmal Waisen sind, dastehen und zu Verwandten irgendwie kommen, nie erwünscht sind oder oft nicht erwünscht sind, weil sie nicht mehr da in ihrer Familie dazugehören. All diese Dinge. Da dürfen wir, wo wir selber jetzt nicht erleben, uns einfach mal hineinnehmen lassen. Auch AVC aus unserem Missionswerk von BFP sind genauso auch Leute, die hier Christen unterstützen, ganz tatkräftig Leute hinschicken und Ermutigungen bringen. Auch dass Familien, wo die Eltern fehlen, dann die Kinder versorgt werden. Ich finde, da ist eine enorme Verantwortung da für die Gemeinde Gottes. Für die Gemeinde Gottes. Christen leiden, weil sie Teil einer Gemeinde sind, ist auch da im Gotteswort schon ganz klar aufgeführt für uns. Wir denken an Gericht hier vielleicht immer an Strafe und an Urteil. Und das kann an manchen Stellen aber nicht sein. Denn ich möchte mal Vers 17 hier lesen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält und es beginnt an seinem Haus der Gemeinde. Wenn aber schon wir gerichtet werden, welches Ende werden dann die nehmen, die Gottes rettende Botschaft ablehnen? Ich habe immer gedacht, was steht da? Ist in der Gott Gericht hält und es beginnt an seinem Haus. Fällt euch was auf? Es heißt doch eigentlich in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich sagt Jesus, ja, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hat jetzt Petrus eine andere Theologie als Jesus? Kann das sein? Warum dann Gericht an dem Hause Gottes und das noch zuerst? Ich dachte, wir sind jetzt verschont von dem Gericht. Sind wir ja doch nicht. Wenn wir hier lesen, Gericht als Strafe und Urteil, dann kann es etwas schwierig werden. Weil auch dieser Vers ist enorm wichtig, dass wir durch den Glauben eben nicht ins Gericht kommen. Und wenn Jesus das gesagt hat, dann ist es nicht, wie im Koran das oft so ist, dass die Sure, die danach kommt, ein größeres Gewicht hat, als die zuvor stand. Die Bibel ist nicht so. Die Bibel muss von vorne bis hinten immer die gleiche Botschaft haben. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem Koran und der Bibel. Da ist nicht das, was dann Petrus gesagt hat, wichtiger als das, was Jesus irgendwann mal gesagt hat. Sondern wir müssen nachschauen, was heißt das denn dann, wenn das Gericht an der Gemeinde, an seinem Haus angelegt wird, obwohl wir gar nicht ins Gericht kommen können. Letzten Endes geht es darum, dass wir eben nicht in ein Gericht verfallen, wo jetzt hier sagt, verurteilt, sondern in der Gott anfängt zu selektieren. Das heißt, wenn ein Richter Gericht spricht, dann hat er viel länger vorher schon angefangen, die ganzen Sachen zu sortieren, stimmt? Der kommt nicht in Gerichtssaal und sagt so, jetzt gucken wir mal, wie werde ich mich entscheiden. Sondern da gibt es dann Rückzugsphasen, da wird selektiert und wenn er dann in Gerichtssaal kommt, da wird das Gericht gesprochen. Es wird aussortiert. Und so kann man dieses Gericht am Haus Gottes auch sehen, dass Gott wissen möchte, wer gehört wirklich zu ihm und wer auch nicht. Man kann nämlich hier tun, wie wenn man der dickste Christ ist, aber Gott selektiert und er stellt auf den Prüfstand. Und er wird testen, wie ernst und wie klar dein Glaube ist. Und das, sagt Petrus, beginnt jetzt schon. Heute und hier, dieses Gericht halten, dieses Selektieren, um das geht es hier und das ist ganz wichtig zu wissen. Auch heute und hier als lebendigen Steine sind wir herausgefordert, die Echtheit unseres Glaubens sichtbar zu machen. Da fängt Gott an seinem Haus an, weil er nicht möchte, dass irgendeiner hier unwissend sitzt und denkt, hätte mir das mal einer gesagt, dann hätte ich mich anders verhalten. Nee, Gott weist uns darauf hin, weil er möchte, dass jeder dranbleibt, an ihm festbleibt. Und dass das gilt, dass er eben nicht in das ewige Gericht kommt. Und wisst ihr, oft denken Menschen, auch geprägt aus christlichen Kreisen, ich weiß es auch vom Islam, da kommt es auch sehr stark vor, dass man durch gute Werke es dann schon irgendwie schafft. Ich muss ein guter Mensch sein, ganz oft. Wenn man Menschen hier anspricht, sagt, ja, aber ich habe nichts Böses getan, ich bin eigentlich schon ein guter Mensch. Das ist so, wie wenn du versuchst, wie bei diesem Gericht Gottes irgendwie durchzukommen. Und denkst, aber ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Ich bin ja Mechaniker und habe gelernt bei der Firma Bosch und es gab bei uns eine Herderei in Feuerbach, ein großes Ding, riesen Hitzeöfen. Da wurde Metall geschmolzen, da wurde Metall auf Güte gebracht und auch gehärtet und so weiter. Und wenn man da hinging, ich hatte da einen Freund, der da gearbeitet hat, den habe ich dann immer mal wieder sowas vorbeigebracht, damit mein Werkzeug eine gute Härte hatte. Dann habe ich gesagt, guck dir das mal an, der Hammer ist total weich, kriegst du das besser hin? Und dann haben wir das da mal kurz aufgewertet in dem Ofen. Hey, das war so heiß, da muss man weit wegstehen, wenn der die Tür aufgemacht hat. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir auf der Erde solche Hitze hinkriegen, was würde denn wohl das Gericht Gottes für eine Hitze sein? Da ist man geradezu dumm, wenn man denkt, ich werde irgendwie da durchkommen. Da kommt keiner durch. Diese Läuterung wird jeden zerschmelzen. Deshalb haben wir gerade gelesen, Johannes 5, Vers 24, der kommt nicht in das Gericht. Es ist elementar wichtig. Verlasse dich nie darauf gedanklich, ich werde da irgendwie durchkommen. Es wird nicht gehen. Es wird nur außenrum durch Jesus gehen, durch seine Gnade. Sonst wirst du, egal was du getan hast an Gutem oder sonst was, du wirst total zerschmelzen. Das geht geistlich nicht. Und so wird hier auch am Haus Gottes schon Gericht angesetzt, indem Gott uns darauf vorbereitet. Und deshalb sehe ich diese Verse so enorm wichtig für uns in der Zeit, dass wir uns daran festhalten. Das ist die Realität. Gute Werke werden nicht helfen. Jakobus 2, Vers 10 heißt es dann, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, wird am ganzen Gesetz schuldig werden. Das heißt, durch deine Werke wird man nicht errettet werden können. Aber deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen und er hat dieses Gericht, wodurch jeder Mensch müsste, für dich durchschritten. Und wenn du ihm gehörst, und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dann wirst du nicht durch dieses Gericht müssen, sondern als sein Kind an seiner Hand außenrum vorbeilaufen. Das ist das, was mich so freudig stimmt und wo auch die Bibel sagt, darüber dürft ihr euch freuen. Das heißt also, Gott fängt auch an seiner Gemeinde an zu trennen und wodurch macht er das? Die stärkste Prüfung ist oft Schwierigkeiten und Leid. Also Prüfungen, die einfach nur easy sind, sagt man nachher, ja, das war ja auch einfach. Prüfungen, wo du weißt, das hat jetzt alles gekostet, dass du das geschafft hast, da wirst du bestimmt immer stolz sein drauf, sagen, wow, ich hab's geschafft. Und so ist es auch mit dem Glauben. An der Stelle, wo es schwierig war in deinem Leben und du erleben durftest, dass Gott seine Hand über deinem Leben gehalten hat, da wirst du immer wieder davon erzählen, immer wieder. Könnte ich euch viele Geschichten erzählen. Auch als wir in den Osten gefahren sind, und haben dort Menschen hinterm eisernen Vorhang Lebensmittel und Kleider gebracht und was sie dort so brauchten. Es waren Extremsituationen, aber so Sache wirst du nie vergessen, wo Gottes Hand dich bewahrt hat. Also sollten wir nicht immer nur dem aus dem Weg gehen, sondern manchem auch sagen, Herr, ich gehe an deiner Hand jetzt da durch und ich halte an dir fest. Weil Gott möchte, dass wir nicht leichtfertig einfach mitschwimmen mit dem Strom, sondern dass unser Glaube als echt erwiesen wird. Vers 17, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält und es beginnt an seinem Haus. Und da müssen wir als seine gehorsamen Kinder keine Angst haben. Vers 18, wenn schon der nur knapp mit knapper Not gerettet wird, der nach Gottes Willen lebt, wie wird es erst dem ergehen, die von Gott nichts wissen wollen und seine Gebote mit Füßen treten? Also dort ist er dann noch viel schwieriger. Wenn hier von Not gesprochen wird, heißt es nicht, dass es echt schwer ist, in den Himmel zu kommen. Aber es ist nicht leicht, diese Früchte des Geistes in deinem Leben immer wieder durchblicken zu lassen. Und es ist nicht leicht, den Versuchungen des Fleisches eben nicht zu erliegen und an dem festzuhalten, was uns schützt vor dieser Hölle, vor dem Gericht und vor der Verlorenheit. So wie Gott mit uns anfängt und es ihn interessiert, wo wir stehen als Christen, interessiert es auch, wo jeder einzelne Mensch steht, den er noch nicht kennt. Das heißt, Gott prüft letztlich alles. Und habe ich Vers 19 noch als letzten Vers. Wer also nach Gottes Willen leiden muss, der soll nicht davon sich abbringen lassen, Gutes zu tun und seinem treuen Schöpfer sein Leben anzuvertrauen. Gott dein Leben anzuvertrauen in allen Umständen. Ich habe es überschrieben mit in allen Umständen Gutes zu tun, an dem festzuhalten, das ist letztlich auch das Fazit hier. Denn Gott benutzt auch die Herausforderungen, um dich zu prüfen, dass du gute Früchte wirken kannst. Und wenn es stimmt, dass unser Verhalten Einfluss nimmt auf das, was Gott auch vorhat und geplant hat, dann sollten wir an der Stelle fest an ihm halten, unser Verhalten ein Zeugnis zu geben nach außen, dass Gottes Hand auf deinem Leben liegt. Amen. Herr Jesus, du weißt, dass wir nicht 100% fehlerfrei sein können und werden. Aber das hast du schon vorbereitet, dass wir das gar nicht mehr müssen, denn wir dürfen in die Vergebung, in die Versöhnung, in den Weg mit dir immer wieder hineinkommen. Herr, dort, wo wir unseren Stolz brechen, dort, wo wir unsere Rechthaberei aufgeben, dort, wo wir uns nicht auf das stützen, was wir können, sondern uns dem unterordnen, was du uns geschenkt hast, nämlich Vergebung. Und dass wir die Vergebung, die wir empfangen, auch weitergeben können. Das hast du schon in deinem Wort uns verheißen. Und deshalb möchten wir uns jetzt auch vor dir eins machen, wo auch immer wir sind. Ich möchte uns einladen, wer kann auch aufzustehen, um das Gebet zu sprechen, das Gott uns auch gelehrt hat. Weil dort steht genau das drin, dass wir Vergebung empfangen dürfen und Vergebung auch weitergeben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.